Die Glocke rief zur Kapitelversammlung und bedeutete den Arbeitern, dass sie sich zum Frühstück begeben durften. Es dauerte 3, nicht 2 Wochen, bis Tom und seine Helfer die Krypta so weit hergerichtet hatten, dass sie sich als behelfsmäßige Kirche benutzen ließ. Walleran, der designierte Bischof, hatte sein Kommen angekündigt und wollte die erste Messe lesen. Tom verließ die Krypta und ging zum Refektorium. Unterwegs begegnete ihm Ellen. Martha und Jack begleiteten sie. Wutentbrannt trat sie ihm in den Weg. Ellens Sohn war übel zugerichtet.
Was ist denn mit dir passiert?
Das war Alfred.
Alfred, komm her.
Ja, Vater.
Wenn ihr euch heute noch einmal kappelt, dann siehst du, Alfred, heute Abend genauso aus wie Jack. Dafür trage ich Sorge. Und jetzt haut ab, alle drei.
Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?
Jungen prügeln sich immer. Man könnte sein ganzes Leben damit vertun, ihre Streitereien schlichten zu wollen. Sie sollen das unter sich ausmachen.
Nein, Tom, das genügt mir nicht. Das war keine harmlose Rauferei unter Kindern mehr.
Ellen.
Sondern der bösartige Überfall eines ausgewachsenen Mannsbilds auf einen kleinen Jungen.
Alfred ist kein ausgewachsenes Mannsbild. Er ist gerade mal 14 Jahre alt. Aber immerhin arbeitet er und leistet damit einen Beitrag zu unserem Lebensunterhalt. Jack spielt den ganzen Tag wie ein Kind. Er sollte Alfred einen gewissen Respekt entgegenbringen.
Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich sehe nur eins. Mein Sohn ist verletzt und hätte sich ohne weiteres auch den Hals brechen können. Das lasse ich nicht zu. Jack ist mein Kind. Ich ertrage es nicht, ihn in einem solchen Zustand zu sehen.
Prügel gehören zum Leben. Jack muss lernen, sie entweder zu ertragen oder zu vermeiden. Ich kann nicht die ganze Zeit hinter ihm her sein und ihn beschützen.
Ach, fahr doch zur Hölle!
Ellen machte kehrt und ließ ihn stehen. Sie hatten sich schon des Öfteren gestritten, aber der jüngste Streit war der bislang schlimmste. In ihrer Wut kam sie ihm vor wie eine Fremde, die sich in böser Absicht in sein beschauliches Leben einmischte.
Mit Agnes ist das anders gewesen. Sie und ich haben in allen wichtigen Dingen übereingestimmt.
Tom konnte es nicht verhindern, dass sich immer häufiger sentimentale Erinnerungen an Agnes einstellten. Sie war fast sein gesamtes Erwachsenenleben an seiner Seite gewesen. Und ihr Tod bedeutete für ihn einen schmerzhaften Verlust, den er noch lange nicht überwunden hatte.
Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin. Nicht ein einziges Mal. Bau eine schöne Kathedrale für mich.
Was ist nun schiefgegangen, Agnes?
Alles. Alles ist schiefgegangen.
Er führte bisweilen imaginäre Gespräche mit Agnes. Meistens erzählte er ihr dabei von Jonathan, ihrem gemeinsamen Sohn. Tom sah den Kleinen jetzt fast täglich. Er wurde in der Küche gefüttert, im Kreuzgang herumgetragen und des Abends im Dormitorium zu Bett gebracht. Aber kein Mensch im Kloster, von Ellen einmal abgesehen, wäre auf den Gedanken gekommen, dass Tom am Schicksal des Kleinen besonderen Anteil nahm.
Mein teures Feuer, Philipp. In der Tat.
Erschreckt fuhr Tom aus seinem Tagtraum hoch. Bischof Walleran war soeben eingetroffen und inspizierte in Begleitung von Prior Philipp und Subprior Remigius den Schaden.
Das Werk des Teufels, verehrter Herr Bischof.
So meint ihr? Nach meiner Erfahrung hat der Teufel in solchen Fällen meistens Helfer. Zum Beispiel Mönche, die in der Kirche Feuer entzünden, um sich bei der Morgenandacht ein wenig zu wärmen. Oder gedankenlos brennende Kerzen im Glockenturm stehen lassen.
Plötzlich legte Remigius die Hand auf Wallerins Arm, veranlasste ihn dadurch stehen zu bleiben und wies auf das Gästehaus. Ellen verschwand gerade in der Tür.
Das ist die Frau, von der ich euch geschrieben habe.
Walleran war sichtlich erschrocken. Er nickte Remigius kaum merklich zu.
Er wohnt zurzeit im Gästehaus.
Ein Baumeister mit seiner Familie?
In diesem Moment trat Tom auf die Besucher zu.
Unser Baumeister, Tom Wilder.
Verehrter Herr Bischof.
Er hat dafür gesorgt, dass Kreuzgang und Krypta bereits wieder benutzbar sind. Wir sind ihm dafür sehr dankbar.
Ich erinnere mich an euch. Ihr machtet mir kurz nach Weihnachten eure Aufwartung. Ich konnte euch allerdings keine Arbeit anbieten.
Vielleicht war es Gottes Wille, mich in dieser schweren Zeit Prior Philipp an die Seite zu stellen.
Ein theologischer Baumeister, hört, hört. Was habt ihr als nächstes vor?
Aus Sicherheitsgründen müssen wir die noch stehenden Mauern niederreißen. Danach sollten wir den Platz so weit aufräumen, dass wir mit dem Bau einer neuen Kirche beginnen können.
Wir können keine Kirche bauen, bevor wir das Geld haben, sie zu bezahlen.
Darüber unterhalten wir uns später.
Die Bemerkung fesselte Philipps Aufmerksamkeit. Er hoffte darauf, dass Walleran einen Plan zur Finanzierung der neuen Kathedrale hatte. war die Priorei auf ihre eigenen Mittel angewiesen, so konnte erst in vielen Jahren mit dem Bau begonnen werden. Philipp, Walloran und Remigius begaben sich zum Haus des Priors.
Bruder Remigius?
Ja, Vater?
Wenn ihr uns jetzt entschuldigen wollt, ich muss mich mit Prior Philipp unter vier Augen bereden.
Ja, ein Wort noch, bevor ich gehe, ehrwürdiger Bischof. Auf dem Gelände der Priorei lebt gegenwärtig eine Frau.
Nicht schon wieder. Er meint die Frau des Baumeisters. Sie wohnt bekanntlich im Gästehaus.
Diese Frau ist eine Hexe.
Die Frau ist keine Hexe.
Hast du die Frau schon verhört?
Nein, ich habe sie nicht verhört. Doch es gibt nicht das geringste Anzeichen für Hexerei. Die ganze Familie ist von Grund auf anständig und gottesfürchtig.
Die Frau ist eine Hexe und eine Hure obendrein.
Was sagst du da? Mit wem hurt sie?
Mit dem Baumeister.
Das ist ihr Ehemann, du Narr.
Nein, das ist er nicht. Die beiden sind nicht verheiratet und kennen sich überhaupt erst seit einem Monat.
Woher willst du das wissen?
Ich schlichtete einen Streit der beiden Knaben. Da kam alles raus.
Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich bin dein Vorgesetzter.
Ich habe es ja erst heute Vormittag erfahren.
Philipp lehnte sich geschlagen zurück. Remigius hatte ihm eins ausgewischt. Und Philipp stand jetzt da wie ein Narr.
Der Fall ist klar. Die Frau muss ihre Sünde bekennen und öffentlich Buße tun. Sie muss die Priorei verlassen und ein Jahr lang getrennt von dem Baumeister in Keuschheit leben. Danach dürfen sie heiraten.
Was geschieht, wenn die Frau sich dem Spruch nicht beugt?
Dann wird sie in der Hölle braten.
Ich fürchte, der Baumeister wird sie begleiten, wenn sie Kingsbridge verlässt.
Es gibt andere Baumeister.
Gewiss. Ich werde mit ihm über diese Sache reden. Aber, Remigius, ich wünsche, dass nichts von dem, was hier gesprochen wurde, an die Außenwelt dringt. Hört ihr? Wenn du gegen diese Anordnung verstößt, kannst du dich auf eine empfindliche Strafe gefasst machen. Hast du das verstanden, Remigius?
Jawohl, Vater.
Gut, und jetzt geht.
Frauen stiften immer Unfrieden. Ist eine rossige Stute im Stall, so schnappen die Hengste nach den Pferdeknechten, schlagen aus und sind kaum noch zu bändigen. Selbst die Wallache drehen durch. Zwar ist ihnen die körperliche Lust versagt, doch riechen können sie die heißen Fotzen allemal.
Wie steht's mit dem Neubau der Kirche?
Ja, richtig. Ihr habt vermutlich gehört, dass diese Angelegenheit, wegen der ihr kürzlich bei mir vorspracht, einen für uns günstigen Ausgang genommen hat. Ich spreche von der Verschwörung des Grafen Bartholomäus gegen den König.
Ja, ich hörte, dass Percy Hemley die Burg gestürmt hat.
Bartholomäus sitzt jetzt in Winchester im Verlies und hart seines Schicksals.
Und Graf Robert von Gloucester? Er war der stärkere der beiden Verschwörer.
Und kommt daher auch glimpflicher davon. Im Grunde so gut wie straffrei. Er hat König Stefan die Treue geschworen, worauf man über seine Beteiligung an der Verschwörung einfach hinwegsah.
Aber was hat das mit unserer Kathedrale zu tun?
Unser Beitrag zur Aufdeckung der Verschwörung bringt König Stefan in unsere Schuld. In nicht allzu ferner Zeit werden wir beide, ihr und ich, eine Audienz bei ihm haben.
Beim König?
Er wird uns fragen, was wir uns zur Belohnung wünschen. Und wir werden sagen, dass... Wir werden ihm sagen, dass wir uns eine neue Kathedrale für Kingsbridge wünschen.
Ellen hatte ihren warmen Mantel angezogen, hielt ihren großen Lederranzen in der Hand und machte einen ruhigen und gefassten Eindruck. Tom wurde kalt ums Herz, als er den Ranzen sah. Doch versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen.
Ellen, verlass mich nicht. Bleib wenigstens im Dorf. Warte ein Weilchen und sieh zu, wie sich die Dinge entwickeln.
Ich glaube nicht, dass die Mönche mir das gestatten werden.
Gut. Ich begleite dich. Das Kloster schuldet mir bereits 72 Pennies. Wandern wir weiter. Wir haben bisher überlebt und werden...
Und deine Kinder? Und der kleine Jonathan? Du kannst dich nicht zerreißen. Ich ziehe mit dir nie wieder von Ort zu Ort. Das ist keine Lösung, Tom. Ich kehre wieder in den Wald zurück. Und zwar ohne dich. Schau nicht so traurig.
Ich kann's nicht ändern. Ich bin traurig.
Es tut mir leid, dass ich dich so unglücklich gemacht habe.
Es braucht dir nicht leid zu tun. Er sollte dir leid tun, dass du mich so glücklich gemacht hast. Das ist es nämlich, Weib, was jetzt so schmerzt. Dass du mich so glücklich gemacht hast.
Leb wohl, Tom.
Wirst du eines Tages zurückkehren? Wenn ich weiß, dass es kein Abschied für immer ist, dann wird es mir ein klein wenig leichter. Bitte.
Ja, Ich komme dich besuchen, wenn das Jahr um ist.
Zärtlich zog er sie an sich. Ellen ließ es geschehen. Er nahm sie in die Arme und die Tränen strömten über sein Gesicht. Schließlich entzog sie sich ihm. Widerstrebend gab er sie frei. Und Ellen wandte sich dem Tod zu. Sie hielt Jack an der Hand. Vom Stall her ertönte plötzlich ein Geräusch. Es handelte sich um Wallerans Hengst. Wallerans und Ellens Blicke kreuzten sich. Und er erstarrte.
Lebt wohl, Wallerin Bigot! Zwar verlasse ich Kingsbridge, doch nicht euch. Ich werde bei euch sein, in euren Träumen.
Einen Moment lang standen alle da, wie vom Donner gerührt. Niemand sprach ein Wort, als Ellen und Jack in der Abenddämmerung verschwanden.